Dieser Podcast wird präsentiert von Twerenbold Reisen. Ihr Spezialist für Musikreisen der Extraklasse.
NZZ Akzent.
My fellow Americans, I'm speaking to you tonight from the Oval Office.
Am 15. Januar sitzt Joe Biden zum letzten Mal am Schreibtisch im Oval Office und hält seine Abschiedsrede. Er trägt einen dunklen Anzug, blaue Krawatte. Im Hintergrund sieht man Bilder von seiner Familie und die Fahne der USA.
But a beacon of freedom. The very idea of America was so big.
Er spricht über den Freiheitsgedanken und wie tief verwurzelt er in den USA ist.
I want to warn the country of some things that give me great concern. And that's the dangerous concentration of power.
Und er warnt, die Demokratie sei in Gefahr, André.
Ja, mit Nachdruck. Er warnt vor einer neuen Oligarchie mit extremem Reichtum, Macht und Einfluss.
That literally threatens our entire democracy, our basic rights and freedoms, and a fair shot for everyone to get ahead.
Und diese Oligarchie gefährde die gesamte Demokratie, die Grundrechte und Freiheiten der Amerikaner.
Wird er da noch konkreter? Was meint er genau?
Er nennt keine Namen, wer denn diese Oligarchen sein sollten. Aber es ist recht offensichtlich, dass er die schwerreichen Unternehmer aus der Finanz- und aus der Tech-Branche meint, die Donald Trump in den letzten Monaten umschwärmt haben. Elon Musk, Mark Zuckerberg und so weiter. Joe Biden sorgt sich, dass Oligarchen und Lobbyisten zunehmend Einfluss aufs Weiße Haus gewinnen könnten. Man spricht dann auch ein bisschen allgemeiner von Crony Capitalism oder zu Deutsch Günstlingswirtschaft.
Tech-Milliardäre, Firmen, Lobbyisten, alle suchen die Nähe Trumps. In den USA fürchten viele, dass ein neues Zeitalter der Günstlingswirtschaft anbrechen könnte, sagt US-Wirtschaftskorrespondent André Müller. Ich bin Jenny Rieger. Also, der scheidende Präsident Joe Biden warnt vor einer neuen Ära der Günstlingswirtschaft, die anbrechen könnte in den USA. Gab es denn dafür schon Anzeichen während Trumps erster Amtszeit?
Ja, solche Anzeichen gab es durchaus. Ein Beispiel steht mitten in Washington, das ist das heutige Waldorf Astoria Hotel, damals noch das Trump International Hotel. Ein Nobelhotel im Herzen von Washington, beste Lage, beliebt bei Staatsgästen auch. Während Trumps Präsidentschaft war es bei diesen ausländischen Staatsgästen besonders beliebt. Delegationen aus Malaysia, aus Katar, aus Saudi-Arabien haben sich da eingemietet ins Hotel und teure Pakete gekauft. Natürlich in der Hoffnung, dass sie damit die Gunst von Präsident Trump erlangen könnten. Ähnliches haben auch zahlreiche Lobbyisten gemacht, inländische Lobbyisten aus den USA, die die Aufmerksamkeit und die Gunst von Präsident Trump erhaschen wollten. Die Trump-Organisation hat das Pachtrecht dann 2022 auch verkauft. Jetzt aber überlegt sie sich, dieses Recht wieder zurückzukaufen und das Hotel in Washington wieder selber zu führen.
Ja, jetzt, wo Trump wieder im Amt ist, könnte sich das schon noch lohnen, wenn noch andere diese Strategie fahren.
Ja, also die Nähe zu Trump glauben viele Leute um ihn herum, diese Nähe könnte sich wieder bezahlt machen. Und das zwar nicht nur für Staatsgäste, sondern auch für Firmenchefs und andere Leute.
Wer denn noch zum Beispiel?
Viele dieser Tech-Chefs, die man kennt, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, Elon Musk, die waren bei den Inaugurationsfeierlichkeiten jetzt mit dabei, sind an prominenter Stelle hinter Trump, haben sie sich aufreihen dürfen.
Ladies and gentlemen, escorting the President of the United States and the Vice President of the United States.
Sie haben viel Geld gespendet, also ihre Firmen meistens, Amazon und Meta, für diese Feierlichkeiten. So viele Leute wollten spenden. Ja, es gab so ein bisschen ein Crowding Out. Das heißt, sogar Leute, die Hunderttausende Dollar gespendet haben, haben kein VIP-Ticket mehr bekommen für diese Feierlichkeiten, einfach weil so viele Leute schon die besten Sitze belegt haben.
Jetzt ist der Name Elon Musk schon ein paar Mal gefallen. Für den hat sich ja seine Nähe zu Trump jetzt schon gelohnt eigentlich, oder?
Ja, das kann man sicher sagen. Elon Musk hat mehr als 250 Millionen Dollar in Trumps Wahlkampf investiert. Mhm. Und er ist in den letzten Monaten einer der wichtigsten Berater von Trump geworden. Er hat jetzt einen einzigartigen Zugang zum Präsidenten. Er ist Dauergast da in seinem Hauptquartier in Florida, in Mar-a-Lago. Mhm. Und er hat jetzt eine eigene Abteilung erhalten, das Department of Government Efficiency, mit dem er die Regierung und ihre Ausgaben kontrollieren soll.
Wenn man Trump und Musk jetzt so zusammen sieht, das wirkt ja nach außen auch so ein bisschen wie so eine Bromance oder so eine spezielle Männerfreundschaft irgendwie. Aber man muss auch schon davon ausgehen, Musk und seine Firma haben da schon auch wirtschaftliche Vorteile davon.
Ja, davon kann man ausgehen. Das Einfachste ist, einmal auf den Aktienkurs von Tesla zu schauen. Nach der Wahl von Trump ist er in die Höhe geschossen und die Firma war zeitweise fast doppelt so viel wert, wie sie vor der Wahl von Trump war. Und jetzt nicht unbedingt, weil Tesla so viel bessere Zahlen, so viel mehr Gewinn erzielt hätte in dieser Zeit, sondern die Anleger, die gehen einfach davon aus, dass Musk das Ohr von Trump hat, dass er einen Einfluss hat und sich für Maßnahmen einsetzen kann, die seinen Firmen helfen. Musk selber ist damit wieder der mit Abstand reichste Mann der Welt geworden, weil ihm ein Teil dieser Firmen, gerade Tesla, gehört. Und er hat, das ist auch wichtig, mit dieser Abteilung, die er leitet, einen großen Einfluss gewonnen über Behörden, die in der Vergangenheit schon gegen seine Firmen und gegen ihn selbst vorgegangen sind.
Okay, also es gibt offenbar Indizien, dass diese bekannten Tech-Milliardäre vielleicht einen speziellen Zugang haben zum Präsidenten. Aber diese Stimmen, die warnen, dass in den USA jetzt so ein neues Zeitalter der Günstlingswirtschaft anbrechen könnte, die meinen ja wahrscheinlich nicht nur die Tech-Branche, oder?
Ja, es sind nicht nur die Tech-Milliardäre, auch Lobbyisten aller möglichen Branchen. Sie versuchen jetzt alle in die Gunst der neuen Regierung zu kommen. Das kann entweder sein, weil sie eine Sonderbehandlung, eine positive Sonderbehandlung erhalten wollen für ihre Firma, oder sie können versuchen, eine negative Sonderbehandlung abzuwehren.
Hast du da ein Beispiel?
Ja, da gab es ein sehr gutes Beispiel im letzten Herbst. Der Traktorbauer John Deere, bekannt, macht diese riesigen Traktoren, die da durch die Prärie durchfahren. Der hat angekündigt, einen Teil seiner Produktion aus den USA wegzuverlagern nach Mexiko.
Das fand Trump sicher nicht so gut.
Ja, das hat Trump in Rage versetzt und an einem Event in Pennsylvania im Wahlkampf damals.
I just noticed behind me John Deere Tractors. I know a lot about John Deere. I love the company, but
hat er gesagt, er werde John Deere mit einem Einfuhrzoll von 200% belegen, sollte die Firma wirklich nicht davon abrücken und die Traktoren in Mexiko bauen.
If you do that, we're putting a 200% tariff on everything that you want to sell into the United States.
Ein maßgeschneiderter Einfuhrzoll quasi.
Genau, das ist, man kann es Erpressung nennen, aber eben, es ist auf eine einzelne Firma bezogen. Wäre das eine Maßnahme gewesen. Nicht ein Zoll gegen alle, sondern nur gegen jemand. Das ist heikel, weil alle wollen eine Sonderbehandlung und es wächst die Gefahr, dass die Günstlingswirtschaft in den USA damit stark zunehmen könnte. Auch diese Drohung von Trump, massenhafte Ausschaffungen durchzuführen, die schafft auch eine Spielwiese für Lobbyisten, ein neues Feld. Denn es ist klar, dass Trump nie und nimmer alle 10 Millionen oder 12 Millionen, wie viele es genau sind, an undokumentierten oder illegalen Immigranten abschieben kann. Das heißt, Trump wird auswählen müssen, gegen welche Branche, gegen welche Unternehmen er besonders vorgehen will. Er hat ja angekündigt, in Chicago einige Raids durchzuführen, also dass er in Chicago zuerst seine Beamten hinschickt. Er hat dann noch einige andere Großstädte genannt. Und das schafft natürlich eine Ungleichbehandlung. Ob er jetzt zuerst, ich sage mal, die Orangenbauern in Florida besonders unter die Lupe nimmt oder die Milchbauern in Vermont. Die Bauindustrie wird dann sagen, wir brauchen unsere Arbeitskräfte, geht nicht auf unsere Baustellen, weil wir sind wichtig fürs Land. Und das werden dann alle Branchen sagen.
Wir sind gleich zurück.
Die Tenöre sind die gefeierten Stars der Oper. Juan Diego Flores beherrscht die höchsten Tonlagen wie kaum ein Zweiter. Am 27. Oktober 2025 tritt der Ausnahmekönner in der Scala di Milano in seiner Paraderolle als Tonio in La Fille du Regiment auf. Exklusiv für Twerenbold-Gäste. Mehr Informationen unter twerenbold.ch.
André, du hast gesagt, in den USA droht möglicherweise eine neue Ära des Crony Capitalism, der Günstlingswirtschaft. Und wir haben jetzt schon gehört, dass zum Beispiel die Tech-Milliardäre versuchen, sich in eine günstige Position zu manövrieren und dass es auch sehr negative Konsequenzen für einzelne Firmen haben kann, wenn sie Trump verärgern und sich deshalb bemühen, in seiner Gunst zu bleiben. Aber die Frage ist ja jetzt, klappt das auch? Also haben die Orangenbauern oder die Baubranche was davon, wenn sie ihre Lobbyisten nach Washington schicken?
Ja, das hat die erste Amtszeit von Donald Trump gezeigt. Mhm. Da gibt es eine wissenschaftliche Studie dazu, zu den Zöllen. Trump hat 2018 ja umfangreiche Zölle gegen chinesische Güter eingeführt. Diese Zölle an sich waren noch nicht so anfällig für Günstlingswirtschaft, weil diese ja eigentlich alle Firmen und alle Branchen betreffen. Das Einfallstor für die Lobbyisten war aber ein neuer Prozess, mit denen sich die Firmen von diesen Zöllen befreien konnten. Sie mussten dann argumentieren, warum das im amerikanischen Interesse war, so eine Befreiung. Und es wurden rund 1000 solcher Ausnahmen gewährt. Und diese Studie hat dann später herausgefunden, wenn eine Firma zuvor im Wahlkampf 2016 für die Republikanische Partei gespendet hat, dann war die Wahrscheinlichkeit höher, dass sie eine Ausnahme erhält.
Aha. Jetzt ist es ja aber so, dass Lobbyarbeit überall auf der Welt stattfindet. Das ist was ziemlich Normales eigentlich. Ab wann wird es denn konkret ein Problem?
Ja, das ist nicht so einfach. Es gibt nämlich kein Schwarz-Weiß. Diese Grenze ist fließend. Auch unter der Biden-Regierung wurde stark lobbyiert. Bidens Regierung, die hat ja enorme Subventionen verteilt für die grüne Wirtschaft, für Fabriken, neue Fabriken, die Autobatterien herstellten und so weiter. Also auch da gab es natürlich Versuche, näher zur Regierung hinzukommen und sich eine gute Position zu verschaffen. Der Unterschied bei Trump ist vielleicht, er hat nie einen Hehl daraus gemacht, dass er lieber Deals hat und bilaterale Vereinbarungen trifft, als dass er Regeln für alle aufstellt. Er hat immer schon gesagt, Regeln und Ordnungspolitik, das ist ihm nicht so wichtig, weil das Problem ist, diese Regeln, die geben ihm ja auch weniger Verhandlungsspielraum, wo er Vorteile für sich und seine Regierung, für seine Projekte herausholen kann. Das ist nicht einfach nur ein ethisches oder moralisches Problem oder moralische Frage, sondern auch eine wirtschaftliche Frage dahinter.
Warum?
Die Forschung hat eigentlich klar gezeigt, wenn so eine Günstlingswirtschaft sich erstmal richtig etabliert hat, dann kommt es zu einer Ressourcenverschwendung. Weil die Firmen, die geben sich dann keine Mühe mehr, nur das beste Produkt herzustellen und sich um ihre Kunden zu kümmern, weil ihr eigentlicher Kunde, den sie zufriedenstellen müssen, das ist dann die Regierung.
Ja.
Und längerfristig leidet die Wettbewerbsfähigkeit einer Wirtschaft unter solchen Systemen, eben weil nicht mehr die Kunden entscheiden, was sich am Markt durchsetzt, sondern die Regierung und ihre Freunde sozusagen.
Gut, jetzt hat Trump vielleicht lieber weniger Regeln, aber das heißt ja nicht, dass es keine gibt. Also er kann auch nicht einfach machen, was er will.
Ja, und das ist sicher ein Vorteil in den USA. Es gibt diese Checks and Balances, die Trump, aber auch alle anderen Präsidenten, die das schon versucht haben, einbremsen. Erstens sind die USA eine Demokratie und keine Autokratie. Und das heißt, dass das Wahlvolk dient dann immer auch als Korrektiv. In 2 Jahren beispielsweise finden schon wieder Midterm-Wahlen statt. Mhm. Das heißt, dieser Crony-Capitalism hat oft wenig Zeit, sich zu etablieren. Mhm. Zweitens sind die USA eine sehr, sehr diversifizierte und sehr, sehr große Wirtschaft und vor allem eine Wirtschaft, die nicht nur auf Rohstoffextraktion basiert, also Erdöl oder Mineralien. das hat man auch gemerkt, das macht ein Land immer sehr anfällig, weil diese Branchen oft sehr staatsnah sind. Mhm. Vielleicht auch noch ein dritter Grund, die Größe des Staates. Je mehr Teile der Wirtschaft über den Staat kontrolliert werden, desto schlimmer wird dieses Problem in der Regel. Mhm. Und die USA haben immer noch einen vergleichsweise kleinen Staatssektor, wenn man es jetzt mit so Erdölländern wie Saudi-Arabien vergleicht oder auch einigen europäischen Ländern. Mhm. Also das sind alles Faktoren, die dabei helfen könnten, dass dieses Problem gar nicht so groß wird.
André, wenn wir da jetzt nochmal an Joe Bidens Abschiedsrede zurückdenken, die wir am Anfang gehört haben. Diese Befürchtung, die er da äußert, ist schon irgendwie berechtigt, oder?
Ja, ich denke, diese Warnung ist berechtigt, dass hier dieser Crony Capitalism mehr Raum einnehmen kann in den USA. Wir wissen es nicht. Eben, es gibt Checks and Balances. Donald Trump hat auch einige positive Aspekte, dass er zum Beispiel den Staatssektor verkleinern möchte. Wenn er das wirklich tut, dann gibt es auch da weniger Möglichkeiten, Einfluss zu nehmen. Klar ist, und das zeigen ja auch die ersten Tage seiner Regierung bis jetzt, er ist recht unberechenbar, er will auch unberechenbar sein, was die Zölle angeht, gegen China, Mexiko, Kanada und so weiter. Ja, wir werden das in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren halt genau verfolgen müssen, wie sich's weiterentwickelt.
André Müller, vielen, vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank, Jennifer.
Das war unser Akzent mit US-Wirtschaftskorrespondent André Müller. Ich bin Jenny Rieger. Bis bald.